Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Herzlich willkommen bei den Zwischentönen an diesem Sonntag mit Tanja Runow am Mikrofon. Und ich begrüße Sie voller Vorfreude auf meinen Gast, denn es geht in ganz entlegene Winkel unserer Erde heute. Gemeinsam werden wir dorthin vordringen mit einem der gefragtesten Tierfilmer unserer Zeit. Er hat für zahlreiche deutsche Sender gedreht, aber auch für die BBC an den großen Dokumentarserien gearbeitet wie Planet Earth, Frozen Planet, Seven Worlds. Aber auch für Discovery Channel zum Beispiel oder Disney, also die Größen des Genres. Und dabei hat er Bilder geschaffen, die absolut beeindruckend und von unnachahmlicher Schönheit sind. Herzlich willkommen, Rolf Steinmann.
Vielen Dank.
Tierfilmer war jetzt wahrscheinlich schon der erste Fehler, Herr Steinmann. Sie nennen sich eigentlich Naturfilmer. Was ist der Unterschied?
Ja, also ich habe halt insgesamt ein bisschen ein Problem mit dem Wort Tier, weil es halt schon mal automatisch so eine Hierarchie etabliert, im gewissen Sinne der Mensch an der Spitze und dann kommen die Tiere. Ich bin da mehr in so einem animistischen Weltbild. Für mich sind alle gleichberechtigt. Darum nenne ich mich lieber Naturfilmer.
Natur klingt halt so ein bisschen zahm, ne? Wie Igel im Garten, so ein bisschen heimische Natur, was ja gar nicht eigentlich Ihr Ding ist, ne?
Nee, also ich hatte auf jeden Fall schon früh eine sehr große Sehnsucht nach den Wildnisregionen der Welt, wo der Mensch im Endeffekt nur Gast ist. Ja, und das war mein Antrieb, dieser Traum von den fernen, ungezähmten Regionen dieser Welt.
Im Englischen gibt es ja diesen Begriff des Wildlife Cameramans. Das klingt schon gleich so ein bisschen wilder.
Genau, und
so
genau, und das ist auch der Begriff, den ich bevorzuge. Also ich nenne mich ja auch Wildlife Cameraman. Das ist international auch etabliert. In England oder allgemein Großbritannien hat der Naturfilm eine andere Tradition. Und zwar war der Naturfilm international ausgerichtet. Der deutsche Naturfilm oder Tierfilm war ein Phänomen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und es war im Endeffekt für den deutschsprachigen Raum produziert. Und die Engländer haben von Anfang an international produziert und sind dadurch finanziell natürlich auch ganz anders aufgestellt gewesen und haben dann ja diese großen Serien entwickelt wie Life on Earth oder später Blue Planet, Planet Earth und im Endeffekt, was weiß ich, von ich glaube 500 Millionen Menschen weltweit auch angesehen wurden. Dort ist der Tierfilm viel mehr ein Teil des gesellschaftlichen Lebens. Also wenn man dort im Taxi fährt, kann man sich mit den Fahrern über die letzte Tierfilmserie unterhalten, was jetzt in Deutschland eher ungewöhnlich ist. Und da wächst man dann, also ich arbeite ja seit 14 Jahren ausschließlich mit angloamerikanischen Produktionen und da wächst man halt dann auch rein in diese Welt, in der Naturfilm noch einen ganz anderen Stellenwert hat.
Aber Sie sind schon auch sozialisiert mit Jimmick und Sielmann und so weiter?
Ja, natürlich. Ich kenne den europäischen Naturfilm oder besonders auch den deutschsprachigen in- und auswendig natürlich. Jimmick, Sielmann, Arendt und Schweiger. Da kamen noch viele andere. Aber die großen David Attenborough-Serien haben mich natürlich auch geprägt. Das war immer eine andere Liga. Dadurch hatte ich natürlich auch den Traum, für diese Produktionen zu arbeiten, weil die haben die Sachen in den Kasten bekommen, die fast unwirklich waren.
In manchen Jahren sind Sie 8 bis 10 Monate unterwegs, haben Sie mir vorab erzählt. Sie haben in der Savanne, in der Arktis oder im Regenwald gedreht, Löwen, Antilopen, Eisbären, Bonobos. Aber ich assoziiere Sie immer mit kalten Gegenden, also mit polaren Landschaften, mit Eislandschaften. Da gibt es schon eine besondere Affinität, oder?
Ja, es ist eigentlich ganz einfach und zwar die kalten Landschaften sind die einzigen Landschaften, die wir bis heute nicht landwirtschaftlich nutzen können und dadurch sind es die letzten Landschaften, in denen wirklich noch Wildnis existiert. Große wilde Räume. Dementsprechend, wenn man diese Sehnsucht hat, Urnatur zu erleben, landet man eigentlich zwangsläufig in diesen abgelegenen kalten Regionen.
Das heißt, je härter die Gegebenheiten, desto attraktiver eigentlich für Sie als Filmer.
Ja, also es ist definitiv so, dass in den extremen Lebensräumen halt heutzutage der Mensch immer noch die größten Probleme hat zu existieren und dementsprechend man eigentlich immer noch die wildeste Natur erleben kann.
Gibt es auch so eine Art ästhetische Vorliebe für diese Art Landschaft?
Definitiv. Also die großen Eiswüsten, einfach dieses Monochrome, diese offene Landschaft, wo der Blick in die Weite schweifen kann, das ist schon etwas, was mich auch bis heute zutiefst berührt einfach.
Für eine Disney-Produktion über Eisbären haben Sie mal, glaube ich, um die 5 Monate in der Arktis verbracht mit einem Team. Da wurde eigens ein Basislager aufgebaut aus Containern, total aufwendig. Und dann wurden Eisbären mit Jungen gesucht. Das war eine sehr mühsame Suche. Was ist das Schwierigste an so einem Dreh für Sie? Sind es die Witterungsbedingungen? Ist es der Lagerkoller, der dann auch irgendwann mal kommt, wenn man so lange Zeit an einem Ort lebt und wahrscheinlich auch unter sehr stressigen Bedingungen?
Also ich würde sagen, was einem immer im Nacken sitzt, ist die Erwartung der Produzenten natürlich. Wenn Disney dafür 1 Million eine Station baut, muss man zwangsläufig mit einer sehr hohen Erwartung leben. Und dieser Druck, der sitzt einem einfach immer im Nacken. Gleichzeitig hat man mit einer extremen Natur zu tun. Wir arbeiten im Winter, also ich war dort knapp 6 Monate. Ein Sturm nach dem anderen brettert über einen hinweg. Es ist einfach ein schwieriger Lebensraum zum Arbeiten. Und in dieser Welt muss man dann halt sozusagen erstmal die Eisbären finden und dann müssen die natürlich auch Dinge tun, die so noch nicht gefilmt wurden. Und da hat man einfach einen enormen Druck. Also ich würde sagen, es ist diese Kombination aus die Angst zu versagen und gleichzeitig einfach dieses wirklich sich mit den Bedingungen abfinden und die auszuhalten.
War das nicht auch der Dreh, wo es so 3 Wochen am Stück neblig war?
Ja, genau. Also wir haben dann oft Whiteout. Das kommt oft mit den Stürmen. So ein Sturm, der kann einfach mal 1 Woche anhalten, da kann man dann gar nicht mehr arbeiten, weil es zu gefährlich ist, weil die Landschaft und der Himmel, das wird alles weiß und ist nur noch im Endeffekt eine weiße Soße, die man nicht mehr differenzieren kann. Und da
sucht man dann Eisbär.
Nee, also da wird es fast unmöglich, weil du siehst nicht mal mehr eine Eiswand vor dir oder ein Loch oder sowas. Das heißt, es wird richtig gefährlich. Das heißt, wenn diese Stürme über einen hinwegbrettern, muss man einfach in der Basis bleiben. Und es kostet einen viel Zeit. Also darum kalkuliert man bei einem Arktis-Winterdreh auch immer gleich 1/3 der Zeit ein, die man einfach verliert. Und wenn man dann sich auf die Suche begibt, hat man mit ständig verändernden Bedingungen zu tun, weil so ein Sturm, der bläst dann einfach mal das Eis weg. Dann hat man plötzlich an der Küste kein Eis mehr. Man kommt also nicht mehr in den Lebensraum der Eisbären. Oder das Eis wird brüchig. Das heißt, man hat ein sehr begrenztes Gebiet, was man noch absuchen kann. Das heißt, man ist in dem definitiv dynamischsten Lebensraum der Welt und muss dort die Eisbären finden, denen dann auch folgen über längere Zeit. Im besten Fall lernt man sie ja kennen als Individuen. Und erst dann wird es halt langsam möglich, das interessante Verhalten auch zu beobachten. Und es ist einfach extrem schwierig, zeitaufwendig und dementsprechend auch teuer.
Was macht man in diesen 3 Wochen, wo man wartet? Geht man sich an die Gurgel? Versucht man sich irgendwie mit sich selbst zu beschäftigen?
Also ich habe da überhaupt keine Probleme mit Warten. Also auch in so einer Basis. Erstens mal arbeitet man ja tendenziell mit Menschen, die auch eine Naturbegeisterung haben, mit denen man sich also viel zu sagen und zu erzählen hat.
Wie viele sind das so, die dann dabei sind?
Also bei der Disney-Produktion waren wir im Camp, glaube ich, schon so 10, 12 Leute. Wobei die wenigsten jetzt wirklich Filmmenschen sind. Der Großteil sind einfach Eisbärenguides oder Mechaniker. Einen Koch hatten wir. Und dann eine Person, die einfach die Basis am Laufen hält, also die dafür sorgt, dass wir fließendes Wasser haben und so. Und man ist natürlich auch immer busy, man sichtet das Material, man schreibt den Produzenten E-Mails über Satelliten-Internet, putzt es oder versucht das Equipment zu reparieren. Man hat Klamotten, die irgendwie aufgerissen sind und die man näht. Also man ist schon auch immer sehr busy. Also man hat schon immer viel zu tun. Da macht man Pläne, studiert das Wetter. Und ich lese halt sehr gerne. Also ich ziehe mich dann auch gern zurück und lese Expeditionsberichte von früher oder sowas. Also mir wird auf jeden Fall nicht langweilig.
Das heißt, Sie haben dann immer so eine eigens kuratierte Bibliothek für die Reise dann dabei.
Ja, ich habe immer meine Bücher dabei bis heute.
Aber ist das abgestimmt auf das Ziel dann?
Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich habe schon auch immer etwas, was mich so noch mehr in, ja, oder irgendwie meine Beziehung zu dem Ort vertiefen kann. weil oftmals haben wir so, jetzt in Starlink-Zeiten kannst du überall Internet haben und zwar gutes. Du könntest theoretisch, wenn du in deiner kleinen Box schläfst, irgendwo in der Arktis, könntest du YouTube-Videos schauen. Das ist ja alles technisch möglich. Das heißt, im Endeffekt geht es ja schon um eine künstliche Reduktion. Und ich finde immer, es entsteht halt auch ein Zauber, wenn man voll und ganz vor Ort ist. Ich nutze die Zeit, die ich mich nicht ablenke, dann halt auch zum Tagebuch schreiben. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder angefangen, meine Tagebücher aus der Arktis und der Antarktis zu lesen und dann wird mir bewusst, wie viel ich vergessen habe, wie extrem es war. Und ich bin dankbar, dass ich mir die Zeit genommen habe, das alles niederzuschreiben. Was meine Kollegen oftmals nicht machen, weil die hängen dann am Internet oder so. Und dadurch, glaube ich, entsteht halt auch etwas durch dieses wirklich sich reduzieren und voll und ganz an einem Ort zu sein.
Okay, also Bücher kommen mit, aber Musik kommt nicht mit.
Nee, also ich höre erstaunlich wenig Musik. Komischerweise wird es immer weniger. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an diesen Eisbären-Dreh denke, wo wir wirklich lange in der Wildnis waren, ich kann mich nicht daran erinnern, Musik gehört zu haben, ja. Das stimmt auf jeden Fall.
Es war auf jeden Fall auch eine Herausforderung, die Musikliste zu erstellen für diese Sendung. Ich habe Sie sehr gequält damit. Und dann haben Sie eben erzählt, dass Sie eigentlich jetzt im Moment gar nicht mehr sehr viel Musik hören. Und deswegen kommen die meisten Musikwünsche aus einer anderen Zeit, wo das eben noch anders war. Und vieles aus den 90er Jahren ist dabei und unter anderem auch ein Titel von Tokotronic.
Ja, also Tokotronic ist für mich so ein Phänomen gewesen. Also ich habe die so mit 18 entdeckt und das war, ich kann das bis heute mit Worten nicht beschreiben, das war für mich mehr als Musik. Das war nicht so, dass man gesagt hat, der eine Titel, den mag man und den anderen nicht. Ich kannte jedes Lied auswendig und es war irgendwie ein Lebensgefühl und ich hatte das nie wieder. Und es ist, ich glaube, es ist etwas der Jugend, dass man so emotional einsteigt. Ich werde es auch nie vergessen, als ich die Band das erste Mal live gesehen habe. Ich war so aufgeregt. Das war einfach was, es war ein Zauber der Jugend. Diese poetische Melancholie von Tokotronic, die hat in mir sehr viel ausgelöst. Und ja, bis heute ja, erinnere ich mich da gern zurück an diesen Zauber.
Tokotronic bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Zu Gast ist der Naturfilmer Rolf Steinmann. Und nachdem wir jetzt musikalisch schon ein bisschen zurückgereist sind in der Zeit und quasi schon so beim jugendlichen Sturm und Drang gelandet sind, wie kam dieser Berufswunsch zustande, der ja kein Allerweltsberufswunsch ist? Waren Sie so ein halber Verhaltensbiologe schon zu Schulzeiten?
Nee, also bei mir geht es wirklich um die Weltflucht. Also ich war Teenager und stand auf Kriegsfuß mit der Schule. Das hat gar nicht funktioniert. Ich bin zweimal sitzen geblieben. Ich habe da nicht dazugehört und kam einfach mit dieser ganzen Institution überhaupt nicht zurecht. Und ich habe dann immer größere Angst gehabt vor den Prüfungen und habe angefangen, Schule zu schwänzen, habe mich in Parks versteckt, bin dann nach Hause gegangen, ganz normal, als wäre ich in der Schule gewesen. Meine Eltern haben es gar nicht mitbekommen. Ja, und habe einfach gemerkt, ich passe nicht rein. Und mit 16 hat mir meine Mutter ein Bildband geschenkt über Alaska. Und es war für mich so ein Startschuss, weil diese Landschaften, diese Weite, diese Wildnis, die hat in mir eine totale Sehnsucht ausgelöst. Und plötzlich war diese Natur als Sehnsuchtsort in meinem Leben total präsent. Natürlich habe ich in der Großstadt gelebt und die Natur war weit weg.
In München haben Sie gelebt,
genau.
Ne?
Und dadurch habe ich die Natur halt mehr über die Tierfilme ins Haus geholt. Also ich habe im Endeffekt einfach angefangen, leidenschaftlich Tierfilme zu schauen und habe angefangen, Listen zu machen, wer die Filme macht, wer die Kamera gemacht hat und den Schnitt. Und habe das beurteilt, was natürlich skurril ist im Nachhinein. Habe alle Tierarten aufgelistet, die gezeigt wurden und habe über die Jahre so einen gewissen Überblick bekommen, wer macht Tierfilme. Und dann habe ich parallel in den Sommerferien angefangen, Radtouren nach Skandinavien zu machen, weil Skandinavien war ja am ehesten wie Alaska, mit dem Schlafsack in der Mülltüte, also total primitiv ausgestattet. Aber ich kam halt ein bisschen raus in diese weiteren Landschaften, weniger dicht besiedelt, und es hat in mir total viel ausgelöst. Also ich wusste irgendwie, die Natur spielt eine Rolle. Ich konnte das alles, wie es halt in der Jugend ist, noch nicht richtig fassen. Es waren halt Sehnsüchte da, alles irgendwie diffus. Aber der Weg war irgendwie klar. Es hat dann natürlich lang gedauert, aber es kam eigentlich mit einem Buch.
Ihre Eltern, haben die Sie unterstützt oder haben die sich Sorgen gemacht?
Ich glaube, meine Eltern, die haben natürlich schon beobachtet, dass ich die Natur irgendwie für meinen Seelenfrieden brauche. Also zum Beispiel, wenn ich schlechte Noten bekommen habe, bin ich nach der Schule mit dem Fahrrad einfach Richtung Bad Tölz geradelt. Das ist so ein Ort in den Voralpen. Ich habe das irgendwie gebraucht, die Berge zu sehen, irgendwie für meinen Seelenfrieden einfach. Und dann kam ich abends nach Hause und meine Mutter wusste schon, wenn ich nicht pünktlich von der Schule komme, dass ich eine schlechte Note hatte und die irgendwie verarbeiten musste. Also ich glaube, meine Eltern haben dadurch schon wahrgenommen, dass ich irgendwie die Natur brauche. Und dann, klar, als ich dann angefangen habe, meine Reisen zu machen, die wurden natürlich auch dann extremer. Nach dem Abitur habe ich dann angefangen, monatelange Wandertouren durch die skandinavischen Berge zu machen. Dann ging es weiter nach Island und dann nach Grönland. Die Ideen wurden dann auch immer verrückter. Ich wollte dann in Grönland mit Moschusochsen zusammenleben und bin dann dort in die Wildnis gegangen und wusste natürlich nicht, naiv wie ich war, dass im Juni da die Luft einfach quasi voller Mücken ist, man sich fast gar nicht aus dem Zelt begeben kann. Die Moschusochsen sind alle von mir weggerannt, weil die Inuits die bejagen. Die Tiere sind also extrem scheu. Das heißt, ich hatte, wenn überhaupt, die Tiere nur so von hunderten Meter Entfernung gesehen, da sind sie schon weggerannt. Aber,
also das haben sie sich von zu Hause so ausgemalt.
Ja, ja, genau. Ich war ja total naiver Stadtmensch. Also ich hatte das ja alles, ich hatte ja keine Ahnung von Wildnis, wirklich. Ich habe auch angefangen zu hungern. Ich bin dann von einem Ort zum nächsten gelaufen in Westgrönland. Das waren 180 Kilometer. Nach 3 Tagen waren die Lebensmittel alle. Und da habe ich versucht, ich hatte mir eine Angel mitgenommen, aus dem Fluss Fische rauszuholen. Hab natürlich nichts rausgeholt aus dem Fluss. Dann bin ich Inuits begegnet. Die haben natürlich mit Leichtigkeit da die Fische aus dem Wasser geholt. Aber ich habe mir nicht getraut, die zu fragen, ob ich ein bisschen was von dem Fisch haben darf, obwohl ich natürlich da halb verhungert bin. Also ich bin total naiv in die Wildnis gegangen. Aber es waren so viele prägende Erlebnisse da.
Okay, jetzt sind wir beim jugendlichen Abenteurer. Aber wie geht dann die Brücke zum Kameramann?
Also die Sache ist, dass ich kam ja dann zurück in die Stadt und war wieder in dem gleichen Dilemma, keine Natur um mich herum. Und dann habe ich wieder angefangen, Tierfilme zu schauen, und ich hatte ja meine Listen und alles. Und irgendwann kam ich dann auf diese Schnapsidee, ich liebe Natur und ich liebe Tierfilme, warum nicht Tierfilmer werden? Ich hatte aber keine Ahnung von Film, ich hatte keine Ahnung von Technik, von Kameras. Und ich hatte kein Selbstbewusstsein, weil ich hatte mit Mühe und Not irgendwann das Abitur geschafft. Ich wusste, ich will nicht mehr zurück in die Institution. Ich werde nicht irgendwie jetzt studieren oder sowas. Ich habe mir mein Geld für die Reisen verdient, am Anfang als Zivi und dann halt in einem BMW-Lagerhaus. Und wenn dann der NDR Naturfilm beispielsweise eine Praktikumsstelle ausgeschrieben hat, habe ich mich nicht getraut zu bewerben, weil ich gedacht habe, was habe ich denen zu bieten? Und naiv wie ich war, habe ich dann für mich beschlossen, ich kaufe mir jetzt eine 16mm Ausrüstung auf eBay. eBay gab es schon. Und gehe nach Alaska und drehe einen Film. Also ich war völlig, ich war
für sich selber quasi.
Ich hatte schon das Ziel, genau.
Dass dabei dann im ersten
Mal. Man muss immer bedenken, ich habe wirklich in meiner eigenen Welt gelebt und habe echt gedacht, so macht man Tierfilme. Man geht in die Wildnis und dreht. Obwohl ich ja nicht mal wusste, wie eine Kamera funktioniert. Und über eBay habe ich dann deutsche Tierfilmer vom NDR kennengelernt, die dort ihre 16mm Ausrüstung verkauft haben und haben halt dazu geschrieben, dass sie damit prämierte Tierfilme gedreht haben.
Das ist aber auch ein Wink des Schicksals, oder?
Ja, und das wird noch viel verrückter. Und dann habe ich halt geschrieben, ob sie ihre Ausrüstung so einem Möchtegern-Tierfilmer empfehlen würden. Dann haben sie gesagt, klar, wir würden dir gerne die Ausrüstung verkaufen, aber das digitale Zeitalter ist angebrochen, man dreht jetzt nicht mehr mit Filmkameras. Dann ist so ein Kontakt entstanden, ich habe denen ein paar Fragen gestellt, wir haben uns ein bisschen geschrieben und der Tierfilmer Oliver Götzl, der hat irgendwann gesagt, schreib uns doch mal einen Lebenslauf, damit wir dich ein bisschen einordnen können. Und dann habe ich ihnen einen Lebenslauf geschrieben und ich hatte ja nichts zu bieten. Und dadurch, dass ich zu der Zeit die Musik halt eine sehr große Rolle für mich gespielt hat, habe ich dann einen Vergleich in diesen Lebenslauf reingeschrieben. Und zwar habe ich geschrieben, ich kenne mich mit der Natur gar nicht so gut aus. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit den großen Tieren, mit Wolf, Rentier, Elch und so. Aber ich sehe es wie mit der Musik. Man entdeckt irgendeine Musikrichtung über die großen Bands, sagen wir mal Oasis und Blur. Und dann, wenn man tiefer einsteigt, entdeckt man so die kleinen Bands, die vielleicht viel faszinierender sind. Und wie es das Schicksal so will, der Tierfilmer hatte ein Independent-Label, also ein Musiklabel, und fand es natürlich irgendwie skurril, dass ich da einen Musikvergleich reinbringe. Und ich glaube, er wollte mir dann eine Chance geben und hat dann gesagt, wir drehen gerade einen Film über ein Vielfraß in Finnland. Wir haben keinen Platz mehr im Auto, aber wenn du dir eine Kamera kaufst, unabhängig von uns arbeitest, dich um die Themen kümmerst, für die wir keine Zeit haben, dann sichten wir mit dir das Material und wenn es gut ist, kaufen wir es dir ab. Und dementsprechend bin ich dann hoch nach Finnland gereist. Ich hatte keinen Führerschein, musste mit dem Zug hochfahren, hatte mein Fahrrad dabei, weil ich musste...
Finnland ist ja relativ weitläufig auch.
Ja, genau. Ich bin dann wirklich mit meinem Fahrrad da oben angekommen und da haben sie mich dann mit dem Jeep abgeholt und das war dann der Anfang meiner Tierfilmer-Existenz.
Haben Sie wirklich was gekauft dann?
Nein, nein. Also man muss wirklich sagen, ich habe dann eine Kamera gekauft, die hat damals, was weiß ich, 5.000, 6.000, 7.000 Euro gekostet. Und man muss wirklich sagen, 2005 war eine Kamera für 5.000 Euro oder auch 10.000 Euro, die war wirklich grottenschlecht. Und das ist nicht so wie heute, dass man Kinofilm drehen kann mit einer 2.000, 3.000 Euro Ausrüstung. Und ich hatte noch nie eine Kamera bedient. Das heißt, die haben mich dann abgeholt, die haben mich in ein Tarnzelt gesetzt. Wir haben die Birkunballs gedreht im Frühjahr im finnischen Sumpf. Und ich habe in diesem Tarnzelt das erste Mal die Kamera angemacht, durchgeschaut und angefangen zu filmen. Und natürlich haben die Filmer mir kein Material abgekauft. Aber ich glaube, diesen Enthusiasmus, den ich hatte und diese Leidenschaft, die haben sie gespürt, auch natürlich, wenn ich nichts abgeliefert habe, was nutzbar war.
Ja, also den Funken, den haben die jedenfalls gespürt, ja, das glaube ich.
Ja, und ich habe dann natürlich nach der ersten Dreh, also man muss sich das so vorstellen, ich bin dann wirklich mit dem Fahrrad immer zum Drehort geradelt, da war ich dann meistens schon einen Tag unterwegs, dann habe ich im Zelt eine Woche irgendwo im Wald gelebt, habe halt versucht, irgendwie die Themen zu beackern, die ihnen für den Film noch gefehlt haben, die Bilder, und natürlich hatte ich einen wahnsinnig geringen Bewegungsspielraum und ich kann mich erinnern, wir wollten dann mal Wölfe anlocken und da haben wir ein totes Rentier irgendwie am Straßenrand aufgehoben und ich habe das in der Mülltüte dann mit dem Fahrrad da irgendwo in den Wald gekarrt und gewartet. Also es ist total skurril, wie wir gearbeitet haben. Aber ich glaube, die Tierfilme haben damals schon gespürt, dass ich
irgendwie... Da wird vielleicht was draus.
Ja, dass ich zumindest unbedingt wollte, ja, genau.
Okay, und von da aus haben die Sie dann weiterempfohlen, oder?
Genau, ich habe dann noch eine zweite Drehreise gemacht, ich habe einen Führerschein gemacht, nochmal erfolglos für sie gearbeitet. Wirklich, in dem Film, in dem Vielfraßfilm ist kein einziges Bild von mir drinnen. Aber sie haben danach eine E-Mail geschrieben an die anderen Tierfilmer in Deutschland, die sie kannten, und haben gesagt, wir haben hier einen sehr motivierten, potenziellen Praktikanten. Vielleicht
der sucht, macht alles.
Ja, genau. Vielleicht sucht irgendjemand jemanden Praktikanten oder einen Assistenten. Wir können ihn auf jeden Fall empfehlen. Also das war der Anfang. Und dann habe ich mich bei Nautilus Film, der größten Tierfilmschmiede Deutschlands, beworben für eine Praktikumsstelle und habe dann dort ein einjähriges Assistentenpraktikum bekommen.
Wie haben Sie dann zu Ihrer Bildsprache gefunden? Kam das auch über Tierfilm nur oder haben Sie sich andere Filme angeschaut? Weil ich finde, das ist ja eine sehr eigene Bildsprache, die Sie dann entwickelt haben.
Die Ästhetik, die mich geprägt hat, kam einfach von den Autorenfilmern aus der damaligen Zeit.
Also, die es eben auch im Tierfilm gab damals.
Genau, es gab damals halt den Autorenfilm. Das heißt, die Naturfilme haben keine großen Serien gedreht, sondern die haben ihre eigenen Filme gemacht. Und da gab es im deutschsprachigen Raum einige. Und ich habe mich dann auch früh versucht zu spezialisieren, weil ich habe dann gemerkt, die digitalen Kameras haben nicht mehr diese Qualität wie der damalige Film. Und man konnte diese gemäldeartigen Bilder nicht mit den Videokameras bekommen. Das heißt,
die Lichtstimmungen oder
genau, was ist das Problem? Der Kontrastumfang, die Farbwiedergabe, das hat einfach, die Technik war da noch nicht angekommen. Und dementsprechend habe ich dann angefangen, aus der Not heraus Fotokameras zu nehmen und Zeitraffer zu machen, weil die Bildqualität von Fotokameras war besser damals. Da konnte man dann sozusagen Zeitraffer machen, wo die Einzelbilder eine höhere Qualität hatten und ich konnte dann über den Zeitraffer wieder zu dieser malerischen Qualität. Dadurch, ja, habe ich dann so meine ersten Schritte international machen können. Also nicht, weil ich als Tierfilmer Ausrufezeichen gesetzt hatte damals, sondern die Leute, die Produzenten haben gesagt, wow, die Technik, die wollen wir haben in unseren Filmen.
Wir hören jetzt bis zu den Nachrichten nochmal Musik, und zwar Filmmusik aus einem Genre, das auch viel mit Landschaft zu tun hat.
Ja, ja, ich habe eine sehr intensive Beziehung zum Western. Es ist ja das Genre mit dem größten Naturbezug. Also die Natur und die großen Landschaften spielen ja immer eine Rolle im Western. Und natürlich bespielt der Western Ursehnsüchte, dieses Frontiermäßige, die Wildnis erobern, mit dem Pferd unterwegs sein. Und es sind natürlich sehr, der Western war immer ein Spiegel seiner Zeit. Die Geschichten, die der Western beackert hat, waren immer geprägt von der Gegenwart, obwohl sie natürlich in der Vergangenheit spielen. Dadurch ist der Western, glaube ich, ein unterschätztes Medium in seinem Beitrag zum Zeitgeist. Und ich finde, viele Western hatten auch eine Melancholie, die mich immer angesprochen hat. Dieses Männer, die ihre Welt oder die Welt, aus der sie kommen, verlieren. Ich finde, der Western hat sehr viel zu bieten für den Interessierten.
Okay, und uns hat er jetzt ein bisschen Musik zu bieten. Wir hören Claudia's Theme, und zwar die Nummer 8 aus The Unforgiven, aus dem Soundtrack. Was sehen Sie vor dem inneren Auge?
Ich sehe Clint Eastwood am Grab seiner Frau, vor dem Sonnenuntergang.
Willkommen zurück bei den Zwischentönen mit Tanja Runo im Studio und mit dem Naturfilmer Rolf Steinmann, meinem Gast. Herr Steinmann, Sie machen diesen Job schon eine ganze Weile. Seit 14 Jahren, haben Sie vorhin gesagt, ausschließlich auf internationalem Niveau. Gibt es ein Tier, das Sie nie wieder filmen wollen?
Boah, stark.
So viele.
Okay. Ich hab natürlich schon Drehs hinter mir, die ich nicht unbedingt wiederholen würde, also oder wollte. Also zum Beispiel habe ich Bonobos im Kongo-Regenwald gedreht. Das sind unsere nächsten Verwandten. Also ich teile mit einem Bonobo-Männchen 99% meiner Gene, glaube ich. Man arbeitet da halt in einem wahnsinnig heißen Dschungel, hohe Luftfeuchtigkeit, die Insekten greifen einen ständig an, man wird von Ameisenvölkern angegriffen, von Bienen, man hat die Schweißfliegen in den Augen, in der Nase, in den Ohren, man schneidet sich mit Gartenscheren den Weg durch den Dschungel, um den Tieren zu folgen. Es ist wahnsinnig erschöpfend einfach.
Okay, das sind die Arbeitsbedingungen,
ja, genau,
die unangenehm sind.
Ja, genau, das würde ich sagen. Die Bonobos an sich sind natürlich total faszinierend.
Dafür.
Genau, aber wenn ich jetzt ich bekomme auch heute noch Angebote für Bonobo-Drehs, aber ich gehe nicht mehr
zu. Sie wissen jetzt, was das bedeutet.
Genau. Dadurch, und ich habe halt viele so Drehs gemacht, wo die Bedingungen einfach, besonders auch am Anfang, also wenn man nicht etabliert ist und man bekommt die Drehs, die keiner machen möchte. Und man lebt in irgendwelchen kleinen Hütten im Dschungel, wo einem die Ratten nachts übers Bett klettern und sowas. Das sind natürlich nicht die Erlebnisse, nach denen ich mich heute noch sehne, auch wenn es Abenteuer waren und alles, aber irgendwie, ja, das hatte seine Zeit.
Verstehe. Ich habe mich gefragt, was erzählt man immer noch Neues über Löwen und Eisbären?
Das ist eine Frage, die auch für mich natürlich sehr präsent ist, weil man will ja Filme machen, die relevant sind und die wirklich was zur Zeit zu sagen haben. Also ich kann die Frage nicht klar beantworten, weil ich eigentlich genau darüber den ganzen Tag nachdenke. Wie kann man Filme machen, die wirklich noch relevant sind, in einer Zeit, in der eigentlich alles gemacht wurde, in der Zeit, in der auch das Fernsehen große Konkurrenz bekommt von YouTubern, von Leuten, die mit kleinem Equipment ähnliche Bilder machen wie wir fürs Fernsehen oder für Streaming. Dadurch ist es für mich keine leicht zu beantwortende Frage.
Gibt es auch Tiere, die so ein bisschen schwer zu vermitteln sind?
Natürlich hat der Eisbär mit seinen Jungen eine andere Wirkung auf den Zuschauer als ein kleines unbekanntes Insekt irgendwo im Dschungel.
Also eine Spinne oder so.
Genau, eine Spinne, eine Schlange. Gut, die Schlange hat wieder eine Wirkung, weil sie gefährlich ist und manche Menschen gerne Geschichten hören von sehr lebensgefährlichen Arten. Aber natürlich wird es schwieriger, uncharismatische Arten für den Zuschauer interessant zu machen. Also ich bin ja jetzt zum Beispiel in dieser Nische, dass ich ja mit vielen großen, ikonischen Tierarten arbeite. Und natürlich vor Ort denke ich mir immer, der Zuschauer hat wahrscheinlich alles schon gesehen, was ich selber auch filme dort und was meine Kollegen filmen. Es kommt also auf die Geschichte an, wie man die Geschichte erzählt und alles. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt dort eine Geschichte erzähle, die so noch nie erzählt wurde. Ich glaube, das ist nicht mehr möglich, um ehrlich zu sein. Leider, ja.
Vielleicht machen wir dann hier einen Cut und hören nochmal eine Musik, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Wir haben nämlich noch so einige Western-Titel hier abzuhandeln. Den zweiten Western-Soundtrack von insgesamt dreien. Diesmal ist es einer aus den 50er Jahren, aus dem Soundtrack von Rio Bravo mit John Wayne. Da gibt es richtig singende Cowboys, weil die fangen im Film an zu singen.
Ja, also ich würde sagen, immer wenn es mir schlecht geht, dann höre ich den Song, weil er mich einfach aufbaut. Diese Freundschaft, die diese Cowboys da in dem Film verkörpern und dieses Zusammensein in dieser kleinen Bude oder in diesem Haus, ja, das gibt mir einfach Kraft.
Ist das auch wie in so einem Container in der Arktis eigentlich?
Es ist wahrscheinlich ähnlich, außer die haben natürlich irgendwelche Banditen als Feinde. Wir haben unsere Themen mit den Eisbären und so. Aber die Kameradschaft und die Freundschaft und das Zusammenarbeiten, das ist das, was uns wahrscheinlich verbindet.
Können Sie reiten?
Nee.
Oder sind Sie eher mit dem Schneemobil unterwegs?
Ich bin wie immer leider ein bisschen weltfremd. Ich liebe Cowboys und ich liebe Western, aber ich saß noch nie auf dem Pferd.
Gut, dann lassen wir jetzt die Original-Cowboys ran.
The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon, that's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree.
Ein bisschen Cowboy-Romantik aus dem Film Rio Bravo bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Der Naturfilmer Rolf Steinmann ist zu Gast heute und hat diesen Song ausgewählt. Wir hatten vor den Nachrichten über Ihre ersten Schritte als Kameramann gesprochen. Sie haben von den abenteuerlichen Reisen erzählt, Sie haben von den Anfängen erzählt. Aber wie haben Sie es dann geschafft, bei diesen ganz großen internationalen Produktionen mitzuarbeiten? Bei der BBC, bei Disney? Die haben ja wahrscheinlich nicht auf einen Autorenfilmer aus Bayern gewartet, ursprünglich. Mussten Sie sich da hochdienen?
Also ich war halt bei den internationalen Festivals und es gab ein Festival in Jackson Hole, Wyoming in den USA. Das war damals sehr wichtig in der Branche. Ich war zu dem Zeitpunkt schon 2 Jahre Freiberufler. Hatte für deutsche Produktionen freiberuflich gearbeitet Und es gab dort einen Produzenten, der hat zu dem Zeitpunkt eine Serie für Discovery Channel über den nordamerikanischen Kontinent gedreht. Und ich bin damals einfach, so diese Dinge, die man sich im Nachhinein nicht mehr erklären kann. Ich hab ihn halt gefragt, ob er mal ein bisschen Material von mir anschauen wollte. Und er hatte natürlich null Interesse, von irgendeinem jungen Typen, von dem er noch nie gehört hatte, irgendwas anzuschauen. Hat er gesagt, nee, Entschuldigung, ich habe keine Zeit. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, ich brauche nur eine Minute. Wenn das Material Ihnen nicht gefällt, dann können Sie es mir sofort sagen. Hat er gesagt, du, Entschuldigung, ich habe echt keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, wirklich nur eine Minute. Hat er gesagt, nee, ich muss jetzt zum Mittagessen. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir doch zusammen zum Mittagessen. Und dann hat er gemeint, okay, dann komm halt mit. Und dann bin ich mit ihm sozusagen an die Bar gegangen und wir haben da in diesem Hotel zusammen gegessen. Und ich habe ihm versucht, Material von mir zu zeigen. Und er kannte natürlich in diesem Raum viele Leute und war abgelenkt. Und immer wenn er weggeschaut hat, bin ich wieder zum Anfang der Aufnahme gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ich bin wieder zurückgegangen, ich will, dass Sie die ganze Aufnahme sehen, weil natürlich in der Aufnahme teilweise Entwicklungen waren. Und das hat den... Ich habe das natürlich erst Jahre später erfahren, aber er hat mir damals erzählt, dass ihn das sehr beeindruckt hat, dass ich da so perfektionistisch war. Ich wollte, dass er kein Frame verpasst. Ich wollte, dass er jede Aufnahme von Anfang bis Ende anschaut, die Veränderungen wirklich wahrnimmt und alles. Und er hat mir dann gesagt, ich soll ihm ein Showreel machen und dann bin ich zurück nach Deutschland und habe mein ganzes Material, was ich irgendwie kriegen konnte, ich habe ja immer nur für andere Leute gedreht, zusammengeschnitten und habe ihm das geschickt. Dann hat er gesagt, du kriegst mal einen Testdreh. Und zwar haben wir hier bei unserer Nordamerika-Serie ein kompliziertes Thema und zwar wir wollen wissen, wie Wüstenkojoten in der Wüste überleben. Es gibt dazu keine Studien, selbst die Biologen in den Nationalparks wissen es nicht. Wir würden dich da jetzt einfach mal hinschicken und du schaust mal, wie die da überleben. Und da bin ich dann 3 Monate nach Death Valley gegangen, in die heißeste Wüste Nordamerikas und habe versucht, diese Kojoten vor die Kamera zu bekommen.
Das heißt, Sie waren dann alleine?
Ja, ich habe allein gedreht und habe da irgendwie so am Campingplatz, also die haben mir da jetzt auch kein Hotel gebucht, sondern ich habe halt am Campingplatz gewohnt.
Campingplatz im Death Valley?
Ja, genau.
Erstaunlich, richtig, dass es das überhaupt gibt.
Genau. Und geduscht habe ich mich halt an so einer Autowaschanlage und habe dann die Kojoten aber so kennengelernt, dass ich mit denen abends, wenn der Drehtag vorbei war, habe ich mich hingelegt, ich war fertig und die Kojoten haben neben mir sich hingelegt. Also wir haben da quasi in der Wüste zusammen gelebt. Ja, und das war der Anfang. Das hat sich dann irgendwie herumgesprochen, dass ich da hartnäckig dranbleibe und dann ging es so Schritt für Schritt weiter.
Das war wahrscheinlich auch nicht der einzige schlimme Job der Anfangszeit. Nee, kam bestimmt eine ganze Reihe
noch
davon,
Jahre
oder?
So weiter, genau. Ja. Nee. Und das waren auch meine härtesten Jahre, weil ich da ja bis zu 10,5 Monate im Jahr auf Drehreise war pro Jahr. Man verliert halt dann auch ein bisschen das soziale Netz zu Hause, weil du lebst halt nur noch auf der Straße oder halt on the road, wie man im Englischen sagt, und ist halt nur noch unterwegs von einer Drehreise direkt zur nächsten und man lebt nur noch mit der Kamera. Das hat halt auch seinen Preis langfristig, aber ich hatte mir dadurch diesen Traum vom internationalen Tierfilm erarbeiten können.
Hat Ihnen auch der protestantische Arbeitsethos so ein bisschen geholfen? Hat schon richtig eine Rolle gespielt, ne? In der
Ja, ich
Kindheit.
Glaube, wenn man protestantisch geprägt ist, hat man keinen hedonistischen Lebensansatz. Also das Leben muss nicht schön sein oder Spaß machen, sondern man will das Richtige tun. Und ich glaube, dieser Glaube, den ich damals als Jugendlicher hatte, hat mir eine gewisse Leidensfähigkeit ermöglicht, weil ich halt keinen Anspruch hatte, dass das, was ich mache, Spaß machen muss. Ich wollte aber, dass es Sinn macht. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, weil ich habe natürlich viele schwierige Drehs bekommen, die waren sehr frustrierend. Ich habe selten die Bilder bekommen, von denen ich geträumt habe. Es war unangenehm, die Mücken haben mich gefressen, es war heiß, es war kalt, es war, was weiß ich, einsam. Aber ich habe das alles durchgestanden, weil ich an die Macht des Tierfilms geglaubt habe, dass er die Welt verändern kann. Wenn wir Menschen irgendwie diese Filme sehen, mit den Tieren lernen, mitzufühlen. Ich hatte einfach das Gefühl, ich kann da was erreichen. Und dieser Glaube war für mich extrem wichtig. Ich bin dann schon atheistischer geworden und alles. Aber ich glaube, als Basis war es für diese Leidensfähigkeit, die da mit verbunden war, und die war für mich sehr wichtig und hat mir viel ermöglicht einfach.
Und so haben Sie diese strapaziösen ersten Jahre gut durchgestanden, offensichtlich. Gibt es Drehs in diesen ganzen Jahren seither, die Ihnen persönlich besonders viel bedeutet haben?
Absolut. Also der wichtigste Dreh meines Lebens, und es war auch der größte Traum, war das Arbeiten mit Polarwölfen in der kanadischen Arktis, und zwar im Winter. Und in der kanadischen Arktis auf Ellesmere Island hat es im Winter also bis zu minus 50 Grad. Dort haben nie Menschen wirklich gelebt. Der Wolf dort wurde nie bejagt. Das ist für Menschen, die sich mit den Themen beschäftigen, so ein Sehnsuchtsort. Ellesmere Island, der Polarwolf. Es gab da ein ganz wichtiges Buch, Der weiße Wolf von Jim Brandenburg. Der war dort für National Geographic 1986. Und diese Bilder haben eigentlich auch viele Naturfilmer, viele Naturfotografen eine unfassbar magische Wirkung gehabt. Und ich hatte... Die BBC hat mich 2017 kontaktiert für so einen Dreh und ja, ich habe mir da zwar den Traum erfüllt, aber es war halt, die Bedingungen dort sind unbeschreiblich. Also wenn du am Sucher bist und du schließt dein linkes Auge, mit dem rechten bist du am Sucher, dann friert dir das linke Auge zu. Und wenn du dann fertig bist beim Drehen, kannst du dein linkes Auge nicht mehr aufmachen und die Hände sind so kalt, dass du nicht mehr bereit bist, mit deinen Händen, also die Handschuhe auszuziehen, um dein Auge wieder zu schmelzen. Sondern du bevorzugst, oder ich habe es bevorzugt, mit einem Auge rumzulaufen und sogar Schneemobil mit einem Auge zu fahren, einfach weil die Hände schon so wehtun, dass man nicht bereit ist, die Handschuhe auszuziehen. Und man kann sich das, wenn man das nicht erlebt hat, diese Temperaturen minus 45, minus 46 Grad, wenn dann noch ein leichter Wind dazu kommt, das ist einfach nur noch schmerzhaft. Aber gleichzeitig hat man halt es mit diesen Wölfen zu tun, die einem völlig friedlich und neugierig begegnen. Ich hatte da ein ganzes Rudel um mich, 7 Wölfe. Das werde ich nie vergessen. Das ist für mich bis heute pure Magie einfach, ja.
Was mir in Ihren Filmen aufgefallen ist, da habe ich immer wieder Szenen gesehen, die ich aus Naturdokumentationen noch nicht so kannte. Es geht ja traditionell immer viel um Fressen und gefressen werden, diese Jagd, ne, immer so ein bisschen mit dramatischer Musik unterlegt. Dann geht es um Fortpflanzung, um Aufzucht der Jungen. Bei Ihnen habe ich Eisbären gesehen, die Schlittschuh laufen auf dem Eis, scheinbar einfach so eben aus Spaß. Überhaupt Tiere, die miteinander spielen und irgendeinen Quatsch machen in langen Einstellungen. Und gerade diese Szenen fand ich besonders berührend. Ich habe mich gefragt, ob das Zeitgeist ist oder ob das eine persönliche Vorliebe von Ihnen ist.
Das ist nicht so leicht zu beantworten. Also ich glaube, es ist so eine Mischung. Mit den Eisbären war es so, wir sind bei dieser Schlittschuhszene schon wochenlang unterwegs gewesen. Wir waren eigentlich total gestresst, weil wir haben gemerkt, da kommt ein Männchen an und wir haben dieses Weibchen und wir haben gedacht, das könnte jetzt halt eine aggressive Begegnung werden. Und dann fangen die beiden aber an zu spielen miteinander und gehen halt Richtung offenes Eis. Wir haben dann schon gesehen, dass sie wahnsinnig aktiv sind, wunderschön miteinander umgehen und dann gehen sie aber halt an diese Grenze des stabilen Eises und fangen an Schlittschuh zu laufen. Also völlig unwirklich. Das Licht wurde immer beeindruckender und wir konnten aber das nicht filmen, weil wir zu weit weg waren. Und wir mussten dann zu Fuß in dieses offene Eis, wo du wirklich jeden Tritt, also du musst wirklich schauen, ob das Eis dich trägt. Und du bist also in einem sehr fragilen, sehr gefährlichen Lebensraum, weil du einerseits ins Eis stürzen kannst und andererseits bist du den Bären ausgeliefert, weil du das Schneemobil nicht mehr um dich hast. Das heißt, wir haben uns natürlich in diesen Situationen in ein ziemliches Risiko begeben. Aber wir wussten einfach, dass das so noch nie gefilmt wurde und wahrscheinlich auch nicht mehr gefilmt wird. Es war einfach die totale Magie. Niemand hatte jemals davon gehört. Die beiden Bären sind da halt voll am Spielen und rutschen über dieses glatte Eis und fahren da wirklich Schlittschuh. Und wir haben dann versucht, da wirklich nah genug ranzukommen. Und wir waren dann auch dran. Ich habe das in den Kasten bekommen. Es war wahnsinnig intensiv, weil ich mir natürlich total bewusst wurde oder bewusst war, wie extrem selten es ist, was ich da gerade sehe. Und in dem Moment musste ich dann auch verrückterweise denken, so, Rolf, du kannst es jetzt nicht verhauen, weil das müssen die Kinder dieser Welt sehen. Ich hatte den Gedanken noch nie davor und auch nicht danach, aber mir waren in dem Moment so bewusst, dass du da gerade die Chance hast, Eisbären mal in einem ganz anderen Licht zu zeigen. Nicht als diese Raubtiere, als die Killer der Arktis, sondern einfach als total ja, liebevolle Wesen, die da ganz zärtlich miteinander spielen. Und irgendwann hat ein Bär aber dann angefangen, auf uns zuzukommen. Und ich höre nur den Guide neben mir sagen, oh oh. Und dann wusste ich auch, ich hatte den Bären halt im Sucher, der kam auf mich zu. Und er kam dann so auf 10 Meter ran und hat dann zurückgeschaut zu dem anderen Bären, mit dem er gespielt hat, und schaut uns nochmal an und schaut wieder zurück. Und dann ist er glücklicherweise zu dem anderen Bären wieder zurückgelaufen und sie haben weitergespielt. Aber in dem Moment war uns natürlich völlig klar, welches Risiko wir eingegangen sind, weil wir hätten nicht weglaufen können. Wir waren im offenen Eis sozusagen. Aber wir sind halt, ich meine, die Bilder bleiben. Es ist gut gegangen und manchmal muss man halt diese Bereitschaft haben, dass man ja da einfach das Rationale im gewissen Sinne überwindet und sagt, okay, das ist das Risiko wert, die Bilder bleiben und wir werden das schon irgendwie überleben. Wobei ich das natürlich so nicht empfehlen würde, aber ich bin froh, dass es die Bilder gibt.
Aber zum Verständnis, also Sie haben einen Guide dabei und der ist im Zweifelsfall auch bewaffnet.
Ja, der hätte jetzt nur eine Pistole gehabt. Man muss aber immer dazu sagen, natürlich haben wir in der Theorie ein Gewehr oder eine Pistole, aber wenn wir jetzt einen Eisbären in so einer Szene wirklich umbringen müssten, also wir drehen dafür Disney, dann wären wir verklagt, weil wir uns natürlich nicht an die Regel gehalten haben und dann ist die Karriere vorbei. Also das heißt, in der Theorie bist du bewaffnet, aber du weißt, wenn du diese Waffe anwendest, dann ist es das Ende deiner Tierfilmerlaufbahn und auch moralisch natürlich das Ende deiner Tierfilmerlaufbahn, weil wenn du jetzt zu verantworten hast, dass der Eisbär da wirklich zu Tode kommt, bist du ja moralisch geliefert im Endeffekt auch einfach, was die eigene Moral angeht, kannst ja nicht in die Arktis gehen und da einen Eisbären umbringen.
Würden Sie heute noch die schlittschuhfahrenden Eisbären drehen oder wird man mit dem Alter auch vorsichtiger?
Das ist eine total gute Frage, die ich mir gerne selbst beantworten würde, sozusagen, weil ich ja zum Beispiel mich schon oft frage, würde ich wieder zurückgehen nach Ellesmere Island zum Beispiel und bei minus 45 Grad Wölfe drehen, weil ich habe es erstens schon mal gemacht, ich weiß, wie hart es ist und ich weiß, ich bin am Ende, wenn ich eine gute Sequenz drehe, irgendein Name in den Credits, also im Abspann. Und genauso mit den Eisbären. Ich wüsste, wenn ich diese Risiken eingehe und ich hatte ja viele sehr intensive Begegnungen mit Eisbären, wo wir auch gejagt wurden und alles. Und natürlich frage ich mich, würde ich heute noch genauso weit gehen wie damals? Und ich kann es nicht genau sagen. Ich müsste dort sein. Aber natürlich, was über die Jahre kommt, ist immer so eine gewisse Desillusion, wo du am Anfang gemeint hast, du könntest die Welt verändern. Dann weißt du irgendwann, es ist halt Entertainment-Branche. Und dadurch ist vielleicht die Opferbereitschaft auch irgendwann nicht mehr die gleiche. Das ist halt Streaming heutzutage. Es ist halt eine hochkommerzielle Branche. Und natürlich will man eine Botschaft rüberbringen, aber ich bin am Ende des Tages Kameramann. Ich drehe für die Filmemacher, aber ich mache die Filme ja nicht.
Oft sind Sie einer von mehreren Kameramännern,
genau,
auch, ne?
Genau.
Man kann dann nachher gar nicht mehr das zuordnen.
Genau, genau. Also ich bin ein Name in dem Abspann und die Abspänne werden im deutschen Fernsehen eine Sekunde lang gezeigt. Das heißt, natürlich ist man Idealist und macht es nicht nur wegen dem Gehaltszettel, aber ich meine, wir bekommen nicht mal mehr im Abspann die Zeit geboten, dass die Menschen unsere Namen lesen können. Das muss man ja auch ganz realistisch betrachten.
Okay, aber so ein bisschen Idealismus ist noch dabei, wenn ich das so richtig raushöre. Was ist es darüber hinaus? Ist es auch sowas wie Jagdtrieb nach noch nie gesehenen Bildern? Oder ist es was wie so eine Suche nach so einer persönlichen Grenzerfahrung? Also was treibt Sie jetzt heute noch an?
Sehnsucht. Ich glaube, ich habe erstens mal eine extreme Sehnsucht nach Wildnis und nach Begegnungen mit wilden Tieren. Ich brauche dieses Rätsel der Wildnis, diese Welt, die ich nicht verstehe. Das fasziniert mich bis heute. Und es ist die Sehnsucht nach Bildern. Also ein starkes Bild, dieses Gemäldeartige, hat immer noch eine unglaubliche Wirkung auf mich, eine emotionale. Und ich brauche diese Bilder fürs Überleben.
Wir haben jetzt lange geredet und ich würde sagen, es ist Zeit für eine weitere Musik und es ist wieder eine Filmmusik. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Filmmusik in einer Sendung. Es ist total interessant. Also klassische Songs, das interessiert Sie scheinbar weniger. Und stattdessen, was interessiert Sie? Stimmungen?
Ja, ich lebe in Stimmungen und Inception, da war ich zwischen zwei Drehreisen damals in Vancouver. Ich habe den Film 5-mal nacheinander angeschaut. Der hat mich völlig umgehauen und die Musik ist bis heute für mich unerreicht. Also ich finde, die Emotionalität von dem Track Time ist einfach einer der Höhepunkte der Filmmusik.
Musik war das von Hans Zimmer aus dem Soundtrack des Films Inception aus dem Jahr 2010 und zwar auf Wunsch des Kameramanns und Naturfilmers Rolf Steinmann. Herr Steinmann, ist eigentlich Naturfilmer heute auch ein bisschen ein melancholischer Beruf?
Absolut. Also ich spreche da ja auch mit meinen Kollegen drüber und sage immer, wir sind im gewissen Sinne Zeitzeugen. Und natürlich sind wir Zeugen einer Welt, die immer mehr verschwindet. Also die wilden Lebensräume, die Tiere verschwinden mit jedem Tag. Wir sind definitiv die Zeugen einer sterbenden Welt.
Und verändert sich damit auch die Aufgabe, die man hat, also das, was da ist, nochmal festzuhalten?
Ich fand immer den dokumentarischen Wert meiner Arbeit wichtig. Also ich wollte immer Dinge drehen, die auch dokumentarisch wichtig sind, also zum Beispiel die noch nicht gefilmt wurden. Natürlich ist die Albtraumvorstellung, dass irgendwann die Menschen die Wölfe und Eisbären und so wirklich nur noch im Fernsehen anschauen können, als ferne Erinnerung aus einer anderen Zeit. So wie wir jetzt vielleicht Schwarz-Weiß-Bilder aus irgendwelchen alten Dokumentarfilmen anschauen von einer Welt, die so nicht mehr existiert. Es wäre natürlich das schlimmste Szenario, aber betrachtet man die Faktenlage, muss man leider sagen, dass es nicht so gut aussieht.
Es gibt ein Making-of, auch von einer BBC-Produktion aus der Antarktis. Da fangen Sie mitten im Reden einfach an zu weinen. Wissen Sie noch, was das für ein Gedanke war, der das ausgelöst hat?
Ja, also es war ein extremer Dreh, alleine schon dadurch, wir mussten da 10 Tage mit einem kleinen Segelboot hin auf diese subantarktische Insel, Südgeorgien heißt die. Und ich werde extrem seekrank, das heißt, ich habe da 10 Tage nichts essen können. Das heißt, ich kam da schon völlig ausgehungert und fertig an auf der Insel. Ich war also schon in so einem delirösen Zustand. Und dann habe ich 3 Wochen in dieser Pinguinkolonie gelebt, also wirklich jeden Tag. Nachts mussten wir aufs Schiff zurück. Wir hatten keine Genehmigung, auf der Insel zu schlafen. Und das heißt, wieder auf dem Wasser, nicht gut schlafen können. Man wird immer deliröser, immer erschöpfter, immer, ja, irgendwie verrückter wahrscheinlich. Und am Ende des Drehs fragt mich dann der Making-of-Kameramann, wie es ist für mich, diese Pinguin-Kolonie zu verlassen. Das ist der Strand, also da, wo wir gedreht haben, diese Kolonie, da sind auch sehr viele Seeelefanten. Das ist der Strand mit der höchsten Biomasse der Welt. Es gibt keinen lebendigeren Strand als diesen Ort. Das ist wirklich ein spezieller Ort. Und ich war mir natürlich in dieser Situation total bewusst, dass ich nie wieder an diesen Ort zurückkehren werde, weil ich diese Seekrankheit würde mich umbringen. Und ich glaube, in dem Moment hat mich diese Melancholie erfasst und auch einfach die Schönheit, die ich dort erleben durfte, diese Macht des Lebens, dieser Zauber, dieser riesigen Kolonie, 500.000 Königspinguine an einem Fleck. Und da hat mich dann irgendwie dieser Gedanke, ja, überwältigt, dass ich erstens mal vielleicht nie wieder zurückkehre und es vielleicht auch irgendwann diese Kolonie nicht mehr geben wird. Für mich war das Faszinierende, die Wirkung davon. Also ich war nie mehr in den Medien als zu dem Zeitpunkt, weil diese Tränen vor der Kamera von einem Tierfilmer haben in England Wellen geschlagen. Da wurde in Blogs, in Modeblogs drüber geschrieben. Ich wurde im Frühstücksfernsehen von der BBC eingeladen. Das war schon ein sehr interessantes Erlebnis, einfach so im gewissen Sinne im Mittelpunkt der Gesellschaft zu landen mit diesem Nischendasein und einfach mal plötzlich von Londonern Nachrichten zu bekommen und also von den unterschiedlichsten Leuten, die ganz anders leben als ich. Da habe ich so eine gewisse Verbundenheit gespürt. Einfach dadurch, dass die Menschen das so emotional mitgenommen hatten, dieses Making-of. Und es war ein sehr intensives Erlebnis für mich, diese Verbundenheit mit dem Zuschauer.
Sind Sie selbst als Spezies vor der Kamera gelandet? So geht es einem dann, ja?
Ja, auf jeden Fall eine weitere Spezies, die vom Aussterben bedroht ist.
Sie haben ja auch mal einen Film auf eigene Kosten gedreht, einen einzigen bislang, einen Kurzfilm. Im Jahr 2015 haben Sie ihn präsentiert und er heißt In Between. Es geht um die Moschusochsen, die ja am Anfang für Sie schon mal ganz wichtig waren. Was wollten Sie da bei Ihrem Film anders machen als bei den Auftragsproduktionen?
Also ich hatte zu dem Zeitpunkt 10 Jahre schon für andere Leute gearbeitet und ich fand immer, der Tierfilm ist ja doch sehr formatiert und die Art, wie wir Geschichten erzählen. Und nach 10 Jahren hatte ich wirklich die Ambition zu zeigen, dass Naturthemen auch ganz anders sein können. Also ich wollte einfach meine Gefühle für die Natur, meine Wahrnehmung der Natur ohne Kompromisse auf die Leinwand bringen oder auf den Bildschirm. Und es war für mich ein extrem wichtiges Erlebnis, weil erstens mal habe ich so gearbeitet, genau so gearbeitet, wie ich es wollte. Ich habe mit den Moschusochsen 6 Wochen lang dort in der Tundra gelebt, im Zelt. Ich habe genauso...
Hat es doch noch geklappt.
War wirklich so. Ich habe am Ende wirklich mit diesen Moschusochsen, das waren so 10 Männchen, es war so ein Bachelorverein und der hat uns akzeptiert und mit dem waren wir dann wirklich da wochenlang unterwegs. Stimmt, ja, so habe ich es eigentlich noch gar nicht gesehen, dass am Ende habe ich doch noch mal mit Moschusochsen zusammenleben dürfen. Aber einfach es war für mich halt auch, es ging auch um dieses Ästhetische. Ich wollte in einer Welt, in der die Kamera sich immer bewegt, in der die Kamera immer diesem Bewegungszwang unterliegt, wollte ich zeigen, dass auch das Standbild eine Macht hat, dass man auch eine Geschichte erzählen kann mit Bildern, in denen die Kamera also nicht durch die Luft fliegt oder sowas. Und es war also auch eine ästhetische Ebene, die mir sehr wichtig war. Und halt einfach die Poesie zurückzubringen, einfach die Sprache anders anzuwenden als jetzt in so einem Naturfilm, der eher so ein bisschen wie so ein Schulunterricht ist. Also es gab sehr vieles, was ich ausdrücken wollte. Und dadurch ist für mich der Film auch so eine Hommage an meine Vorbilder.
Und was ist das Faszinierende an Moschusochsen?
Das Faszinierende an Moschusochsen ist ganz klar, dass sie Wesen aus einer anderen Zeit sind. Sie sind Überlebende der Eiszeit.
Die machen ja nicht viel ansonsten.
Genau, sie sind im Endeffekt große Schafe oder große Ziegen, die da halt grasen.
Und in der Gegend stehen.
Genau, und um halt im Endeffekt dieses Unwirkliche des Moschusochsen in Bildern zu verarbeiten, musst du mit ihnen in die Welt gehen, aus der sie kommen, und zwar in die Eiszeit. Und deswegen habe ich halt gesagt, wenn ich den Moschusochsen gerecht werden möchte, als Spezies aus der Eiszeit, muss ich in die Eiszeit gehen. Und das bedeutet, ich muss in die Schneestürme gehen, im tiefsten Winter, wenn die Sonne noch kaum über den Horizont kommt und man in diesem blauen Licht filmt. Und ja, ich wollte eigentlich eine Zeitreise machen in diese Welt dieser eiszeitlichen Wesen.
Jetzt haben Sie erzählt, dass im Laufe Ihrer Karriere viel passiert ist. Die Welt des Naturfilms ist im Umbruch. In welche Richtung geht's?
Die Welt ist definitiv im Umbruch, und zwar meiner Meinung nach, weil es nicht mehr um die Kunst geht und es geht auch nicht mehr um die Unterhaltung, sondern es geht um die Ablenkung, dass man scrollt oder swiped am Handy. Und es findet keine echte Auseinandersetzung mehr statt mit dem, was du anschaust, sondern im Endeffekt schlägst du nur noch die Zeit tot. Warum das Menschen machen, weiß ich nicht. Vielleicht wird man da einfach in eine gewisse Sucht getrieben. Aber ich glaube, die Welt ist sehr geprägt von dieser neuen Ablenkung, weil sie halt auch die Aufmerksamkeitsspanne extrem reduziert. Und man hört ja jetzt auch immer öfter, dass die Kinder selbst einem Film nicht mehr folgen können in der Schule, wenn man jetzt einen Film schaut, der irgendwie 2 Stunden lang ist. Also dadurch wird es, glaube ich, für uns Filmemacher immer schwerer, weil um so einen Film zu finanzieren, brauchst du trotzdem ein großes Publikum. Und das heißt, du musst irgendwie nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner suchen. Und das heißt, die Filme werden nicht mehr interessanter, weil sie natürlich durchformatiert sind und möglichst großes Publikum erreichen müssen. Und ich glaube, das ist halt dann auch so ein bisschen der Todesstoß der Kunst und vielleicht auch ein bisschen der Unterhaltung, weil alles extrem vorhersehbar geworden ist.
Aber man kann ja schon feststellen, es muss ein gewisses Interesse da sein, denn zum Beispiel die großen Streamer sind ja auch mit eingestiegen in den Markt der Naturdoku.
Ja, sie sind sogar ziemlich mächtig eingestiegen. Das hat auch für einen irren Boom gesorgt bei uns in der Branche. Also es gab plötzlich wahnsinnig viel Arbeit. Und es wurden wirklich gut budgetierte Produktionen gemacht, weil besonders Netflix und Disney, jeder wollte halt sein Planet Earth haben und jeder wollte dieses Publikum auch abgreifen, was halt Naturfilme schaut. Aber dieser Boom ist schon vorbei. Also ich glaube, Naturfilm hat sich im Streaming-Bereich nicht ganz so gut verkauft, wie die Streamer das erwartet haben. Und heutzutage sind wir da in einer Phase der Konsolidierung und die Arbeit ist massiv zurückgegangen. Also das merken alle Filmer, alle Kameraleute, die Produzenten, die Arbeit wird deutlich weniger.
Das heißt aber, derzeit werden die Budgets eher wieder kleiner und man muss noch krassere Bilder mit noch weniger Zeit und weniger Geld machen.
Leider ist genau das der Fall. Also ich höre jetzt öfter so Sachen von den Produzenten wie, wir haben noch die Hälfte des Budgets von damals und die Latte hängt natürlich extrem hoch. Darum glaube ich halt auch, dass wir neue Erzählformen brauchen. Also weil der klassische Tierfilm, der auf das Spektakel hinausläuft, auf das ungesehene Tierverhalten, den können wir nicht mehr toppen, und zwar schon seit 10 Jahren nicht mehr.
Und gleichzeitig müssen die technischen Möglichkeiten sich ja wahnsinnig entwickelt haben. Oder wenn man jetzt allein an Drohnen denkt.
Ja, die Technik hat keine Limits mehr, aber gleichzeitig geht es ja schlussendlich doch ums Geschichtenerzählen. Man muss ja eine Geschichte erzählen, die den Zuschauer emotional mitnimmt und alles. Und ich glaube, wir haben uns auch im Tierfilm viel zu sehr auf diese Technik fokussiert. Die Technik kannst du jetzt nicht mehr toppen. Und ich meine, die Drohnen gibt es seit 2015, glaube ich,
spätestens. Aber vielleicht gibt es jetzt welche, die nicht einfrieren mehr oder so. Das ist ja, auch ein Vorteil.
Ja, klar, natürlich entwickelt sich die Technik immer weiter. Aber schlussendlich geht es darum, was du zu erzählen hast und wie du es erzählst. Und ich glaube, dass in dieser Reduktion ist vielleicht auch etwas Neues, dass wir einfach zurückgehen und mit kleineren Mitteln Geschichten erzählen, vielleicht auch ohne Kompromisse und wieder zurückgehen zum Autorenfilm.
Also zum Thema Technik fällt mir gerade noch ein, den Film Bear Witness, den wir schon mehrmals besprochen haben, diesen Eisbärenfilm, da sieht man dann, wie dieser Bär mit allen Mitteln irgendwie aufgespürt wird. Da gibt's Boote, da gibt's Hubschrauber, da gibt's Drohnen, da gibt's alle möglichen Schneeraupen, Schneemobile. Von allen Seiten quasi wird der Bär da eingezingelt, der eigentlich nur in Ruhe mit seinem Jungen da irgendwie Zeit verbringen will. Ehrlich gesagt, mir war ziemlich mulmig, als ich diese Aufnahmen gesehen habe.
Ja, es ist natürlich schon eine Technikschlacht. Und wenn man das so sieht, was da für ein Aufwand dahinter steht, kann man unterschiedlichste Dinge denken. Also klar, es ist in gewisser Weise ganz schön weit weg von der Natur, mit so einem monströsen Technikaufwand zu arbeiten.
Ja, ich habe mich auch gefragt, gibt es da irgendwelche Auflagen eigentlich? Also wie viele Teams da in der Arktis drehen dürfen zum Beispiel im Jahr? Weil wenn da jeder irgendwie mit seinen Hubschraubern und Drohnen und seinem ganzen Equipment ankommt, dann ist es ja vielleicht für die paar Eisbären, die da noch ausharren, auch nicht so schön.
Ja, es ist übrigens wirklich so, ab 2025 darf man sich den Eisbären nur noch auf 500 Meter nähern und dann ist das Filmen zum Beispiel jetzt auf Spitzbergen auch vorbei. Weil aus 500 Meter Entfernung kann man keine guten Bilder mehr machen.
Also die Drohne dürfte auch nicht, oder?
Nee, da gibt es auch neue Bestimmungen. Und wenn, dann müsste der Bär auf dich zukommen. Aber das wird immer stärker reguliert. Und ich muss auch sagen, als wir das damals gedreht haben für Disney, war mir das auch bewusst, dass diese Freiheit so nicht weitergehen wird. Das hat sich schon damals angefühlt wie der Wilde Westen, dass wir wirklich noch diese Welt frei entdecken durften.
Also wenn es um Naturschutz als Botschaft geht, weckt man nicht eigentlich mit diesen sehr schönen Bildern von diesen entlegenen Landschaften auch so eine Sehnsucht bei Zuschauern und kurbelt vielleicht so einen Tourismus an, den man gar nicht möchte?
Absolut. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Problem allgemein des Naturfilms, dass er ein bisschen so ein Werbefilm für Tourismus geworden ist. Und dadurch, dass Reisen halt auch so günstig geworden ist, kann ja auch fast jeder überall hin heutzutage. Dadurch ist ja der Druck auf die Tierwelt auch so groß geworden. Ich arbeite ja momentan mit Löwen und wir haben da teilweise bei so Spektakeln, wenn jetzt die Gnus die Flüsse überqueren und so, haben wir teilweise über 100 Autos da stehen.
Es könnte ja auch eine Möglichkeit sein, theoretisch mehr auf lokale Natur zu setzen zum Beispiel, Menschen zu inspirieren, vielleicht auch vor Ort stärker wieder in Verbindung zu kommen. Aber ich habe mich gefragt, ob das für Sie überhaupt der richtige Weg wäre, weil Sie würden es wahrscheinlich gar nicht lange aushalten ohne diese Reisen.
Ich glaube einfach, wenn man die Sehnsucht nach Wildnis hat, kann man die in Europa nicht mehr finden. Und es ist schon tragisch, finde ich, dass wir im Endeffekt reisen müssen, ja, um wilden Tieren wirklich noch Auge in Auge gegenüberstehen zu können, und zwar spektakulären Lebewesen, sagen wir jetzt mal, wie Wölfen oder Bisons oder Moschusochsen oder halt allgemein Eisbären. Es ist halt.
So einen Wolf könnten Sie jetzt in Brandenburg ja auch finden.
Halt extrem scheu. Also es ist halt klar, man könnte, in der Theorie sind sie da, aber ich glaube halt einfach diese wirklichen Wildniserlebnisse, die ja auch so spirituelle Erlebnisse sind, dass man einfach so eine Urnatur erlebt, das ist halt nicht möglich in Europa. Dadurch finde ich die Welt nicht mehr so richtig hier, die mich am meisten berührt.
Jetzt schauen wir mal, ob diese Musik, die wir jetzt spielen, ob die Sie noch berührt. Das ist auch was Älteres, ebenfalls wieder aus den 90er Jahren, aber was mit Beats. Das ist was aus dem Trip-Hop-Universum. Sie wissen jetzt, was kommt. Haben Sie getanzt zu dieser Musik seinerzeit in den 90ern?
Also getanzt habe ich nicht. Ich habe den Song gewählt, weil es für mich die Entdeckung des Undergrounds war. Ich saß mit meiner kleinen Schwester nachts um 3 Uhr früh vor MTV und plötzlich kam dieses Song mit einem Video. Und ich habe irgendwie zu dem Zeitpunkt das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen, es gibt einen Underground, eine Welt, die im Mainstream keine Rolle spielt, die man nur nachts sieht oder in irgendwelchen kleinen Clubs. Und die hat meinen Horizont erweitert und mich völlig in ihren Bann gezogen damals als Jugendlicher. We'll be right back.
Unreal hieß dieser Titel vom britischen Kollektiv Ankel bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Auf Wunsch des Kameramanns und Naturfilmers Rolf Steinmann haben wir diesen Titel gehört. Wie ist das, von so einer Reise zurückzukehren? Sie haben es eben schon so ein bisschen anklingen lassen. So eine Reise in die Arktis für 4-5 Monate. Freut man sich, in die Zivilisation zurückzukommen oder wird man zivilisationsunfähig?
Also dieser Übergang von meinen großen Erlebnissen in der belebten Welt und die Rückkehr oder die zwangsläufige Rückkehr in die Welt der Menschen ist für mich bis heute sehr schwierig. Und darum bin ich auch aufs Land gezogen, weil der Übergang von irgendwie mit Grizzlybären leben und dann in München irgendwie in der Großstadt wohnen, das war zu schizophren. Ich habe das nicht mehr gepackt. Jetzt lebe ich in den Bergen und zumindest habe ich diese Bergwelt vor mir und die Wälder, auch wenn es natürlich immer noch eine Kulturwelt ist und vom Menschen geprägt. Somit habe ich zumindest diese Natur vorm Fenster, die mir dann doch irgendwie Kraft gibt.
Also Sie leben so eine Stunde von München ungefähr in den Bergen, also nicht völlig jenseits der Zivilisation.
Genau, nee, ich bin in den Münchner Hausbergen und ich will ja immer nah bleiben bei meinen Eltern.
Aber freut man sich nicht auf mal so praktische Dinge wie eine Dusche, eine Waschmaschine kurzfristig?
Ja, natürlich. Der Luxus der Zivilisation hat schon was, so eine heiße Dusche, wenn man die kalte Dusche viel genossen hat in seinem Leben oder das Waschen im Bach und diese Dinge. Oder halt einfach die Natur ist ja auch immer in gewissem Sinne unkomfortabel. Und natürlich ist es schön, mal dann in einem normalen Bett zu schlafen und es warm zu haben und warm zu duschen. Aber ich glaube, dass das Eigentliche, was unser Leben ausmacht, sind halt doch die intensiven Erlebnisse, das Ausgesetztsein, wenn man auch Ängste hat, wenn man nicht weiß, was kommt, wenn man ein Abenteuer vor sich hat, man weiß nicht genau, wie wird es in dieser Landschaft, wie werden die Tiere sein. Dieses Ganze, das hat halt einfach so eine Intensität, die mich extrem geprägt hat, weil ich ja in viele Lebensräume auch vorstoßen durfte, die mir völlig unbekannt waren. Ich kann mich erinnern, Discovery Channel hat mich 2010 gebucht, um Tornados zu drehen, weil ich ja diese Zeitraffertechnik hatte. Und plötzlich stehe ich vor diesen riesigen Superzellen, also diesen mutierten Gewittern, aus denen Tornados entstehen, und lerne diese Welt der Prärie kennen, in der halt diese monströsen Gewitter sich entwickeln und die Tornados dann da die Landschaft verwüsten. Und es war etwas, was in meinem Erlebnishorizont überhaupt nicht existiert hat, oder auch in meinem, ich habe da nicht drüber nachgedacht, klar, man hatte irgendwie von Tornados gehört, aber dass ich dann plötzlich in diese Landschaft durfte und das erleben durfte und filmen durfte, das hat natürlich meinen Horizont extrem erweitert und man wird dann quasi fast süchtig danach, nach diesen Spektakeln am Himmel, in diesen unglaublichen Gebilden. Und immer wieder diese so vorzudringen zu den Extremen dieser Welt, aber die Extreme dieser Welt sind ja auch wunderschön oftmals. So eine Tornado ist ja ein richtiges ästhetisches Erlebnis, also es ist natürlich zerstörerisch und tödlich, aber es ist halt auch ein unglaubliches Naturphänomen, einfach so diese Windhosen zu sehen oder diese Stürme, also diese Gewitter, oder im Schneesturm zu sein und einfach das Eis zu spüren und den eiskalten Wind und die mit den Tieren dort zu sein, die dort in diesen Bedingungen leben. Einfach diese unglaubliche Intensität. Und wenn man dann halt in diese Welt zurückkehrt, in der die Menschen am Handy hängen, in der man sich ablenkt, in der man vorm Fernseher sitzt oder irgendwelche Dinge macht, das ist halt dann schon immer ein sehr extremer Übergang, den ich bis heute nicht gelernt habe zu meistern.
Also, Sie sind da nicht mehr richtig kompatibel irgendwie.
Nee, ich bin da definitiv rausgewachsen, leider. Aber die andere Welt wird halt auch immer, geht halt auch verloren. Dadurch ist man so ein bisschen zwischen den Welten.
Aber ziehen Sie manchmal auch noch ohne Kamera los?
Ja, total viel.
Und machen aber auch so große Reisen?
Nee, gar nicht.
Das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, es um die Begegnung an sich geht, um die Erfahrung geht.
Boah, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Also weil das ist schon alleine, wenn du da eine schöne Lichtstimmung vor dir hast und du kannst dir nicht filmen.
Ärgerst dich zu Tode.
Du quälst dich ja. Mhm. Also dafür bin ich viel zu sehr eins mit der Kamera. Das würde mich quälen. Nee, das geht gar nicht. Also, Also ich habe letztens telefoniert mit Ernst Arendt, der ist 75, das war einer meiner großen Vorbilder. Und der sagt wirklich, er genießt es jetzt ohne Kamera in Skandinavien einfach mit seinem Unimog unterwegs zu sein. Und er ist jetzt durch, er muss nicht mehr filmen, er muss keine Fernsehfilme. Und er ist sehr glücklich mit seinem Rentner-Dasein, aber da bin ich noch nicht.
Noch zu jung. So, bevor wir jetzt gleich noch eine allerletzte Musik hören, natürlich wieder eine Western-Musik, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, Rolf Steinmann, für den Besuch im Studio heute. Es war sehr schön, dass Sie da waren.
Danke.
Und wir schließen, wie wir angefangen haben, mit einem wieder sehr unkonventionellen Western, Der mit dem Wolf tanzt. Kassenschlager, meistgesehener Kinofilm im Jahr 1991, Regiedebüt von Kevin Costner. Was bedeutet er Ihnen?
Das erste Mal hat der Film mich damals total umgehauen, emotional einfach. Ich hatte so oft Tränen in den Augen und einfach diese Tiefe, die der Film hat, die Auseinandersetzung mit dem Ende der Wildnis und auch dem Ende der Natives, der American Natives. Ich finde, der Film hat so tiefe Ebenen, also vordergründigen Western, aber eigentlich erzählt er die Geschichte der modernen Zivilisation.
Dann bleibt mir nur noch, Ihnen allen einen schönen Sonntag zu wünschen und zu sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.